Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vom tiefen Aufatmen unter dem Heulen der Sirenen erzählt der ukrainische Schriftsteller Juri Andruchowitsch in seinem Essayband Der Preis unserer Freiheit. Darin bittet er schon vor Jahren Europa, sein Land nicht zu vergessen. Wie er selbst darauf schaut und wie der Alltag in seiner Heimat ist, darüber sprechen wir gleich. Der Preis unserer Freiheit, so heißt der neue Essayband des ukrainischen Schriftstellers Juri Andruchowitsch. Er ist einer der bekanntesten Autoren der Gegenwart mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, wie zuletzt dem Heinrich-Heine-Preis und dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Um Europa und das Verhältnis zur Ukraine und um den Krieg, nicht nur den aktuellen, geht es in seinen Essays, die im Jahr 2014 beginnen und bis in dieses Jahr reichen. Juri Andruchowitsch, der in Ivano-Frankivsk zu Hause ist, ist gerade zu einer Lesung in Bonn und uns von dort aus zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen, Herr Andruchowitsch.
Guten Tag.
Wie erleben Sie das, wenn Sie in Deutschland sind, um wie jetzt in Bonn aus Ihrem Roman Radio Nacht zu lesen? Wie begegnen Ihnen die Leser? Sind die da so interessiert, was Sie politisch denken, oder wird da überhaupt auch über Literatur gesprochen?
Ja, natürlich wird man ziemlich viel über die Literatur gesprochen und das finde ich richtig. Ich bin doch ein Schriftsteller vor allem. Aber wie kann man auch, besonders in unserem ukrainischen Fall, wie kann man Literatur und Politik voneinander trennen? Das sind solche Welten, die nicht ganz parallel zueinander liegen. Und auch mein Roman Radio Nacht ist teilweise ein politischer Roman. Das ist natürlich auch ein Liebesroman, ein Abenteuerroman, ein philosophischer Roman, ein magischer Roman. Aber dazu auch kommt die Politik.
Aber wir sprechen ja heute nicht über Ihren Roman, sondern über Ihre Essays, die gerade erschienen sind. Und da hatte ich den Eindruck beim Lesen, dass Sie schon sehr früh immer wieder darauf hingewiesen haben, was Sache ist, also was der russische Präsident Putin vorhat und dass da nicht hingesehen wird. Fühlen Sie sich da manchmal, wenn Sie jetzt zurückblicken, auch auf diese Texte wie ein Rufer in der Wüste?
Nicht ganz. Natürlich gab es viel Verständnis. Seit 2014 habe ich viele Gelegenheiten, mit diesen Texten die westliche Öffentlichkeit ein bisschen zu engagieren und vor allem zu informieren. Und das war natürlich meistens sehr enthusiastisch angenommen. Das war ein ständiges Dialog mit meiner Leserinnen und mit Journalisten. Und was war natürlich schade und was bleibt schade, dass es dieses Dialog mit der politischen Kreisen nicht so intensiv ist. Also in dem Sinne kann ich natürlich Ihre Bezeichnung ein bisschen zustimmen. Also leider sind die literarischen Stimmen überhaupt nicht so gut und ausdrücklich gehört in Kreisen von Leuten, die politischen Entscheidungen treffen.
Was könnten Sie sich denn da vorstellen oder was würden Sie sich da wünschen?
Wahrscheinlich mehr Reaktion auf die Warnungen, die manchmal einfach literarische Intuition oder Vorstellungskraft in die Welt schickt. 2014 zum Beispiel habe ich mehrmals geschrieben, dass dieser sogenannte hybride Krieg, der bei uns in der Ukraine Putin angefangen hat, dass das keinesfalls das Ende seiner Ansprüche ist. Dass wenn unser Widerstand erfolgreich wird, dann geht er weiter. Und natürlich hat man das gehört, die Politiker in Europäischer Union wahrscheinlich auch, aber das hat keine Reaktion bekommen. Ja, also das haben sie wahrscheinlich einfach so angenommen als eine Art Fantasien oder eine Art von solchen Schrecken, die immer mit einem Schriftsteller zusammenleben.
Sie mahnen ja in diesen Texten immer wieder, Europa müsse sich der Ukraine öffnen. Hat sich denn da in Ihren Augen jetzt etwas bewegt?
Ja, natürlich. Das ist eine riesige Veränderung. Die habe ich persönlich ziemlich dramatisch erlebt. Am 27. Februar voriges Jahres. Das war der dritte oder vierte Tag der großen russischen Invasion. Und ich habe die Worte von Ursula von der Leyen gehört, die überall in der Ukraine vielmals zitiert wurden, dass die Ukraine Europa gehört und dass die Europäer wünschen, dass die Ukraine ein Teil von Europa wird. Das war für mich wie eine Revolution und ich war absolut glücklich, diese Worte zu hören, obwohl gleichzeitig habe ich noch was anderes gehört, und zwar ein drastischer, schrecklicher Signal der Sirene. Also ein Luftalarm hatten wir gerade in die Minuten. Und das war für mich wie eine Metapher, eine grausame, brutale Metapher. Die Ukraine bekommt ihre europäische Perspektive gleichzeitig mit einer russischer, grausamer, brutaler Attacke auf unsere Freiheit.
Ich fand das auch sehr erschreckend, als ich bei Ihnen gelesen habe in einem Essay, das heißt Nach Butscha, und da schreiben Sie, uns darf es nicht geben. Ein europäisches Volk von 40 Millionen darf es nicht geben, unsere Sprache nicht, auch unsere Erinnerung nicht. Inwieweit sind denn die Ukrainer davon geprägt, auch in ihrem Selbstverständnis und in ihrer Identität?
Ja, das ist natürlich eine sehr und sehr tragische Geschichte. Dieses Land, die Ukraine, hat Jahrhunderte solcher Situationen ohne eigene Staatlichkeit erlebt. Und diese Zerrissenheit zwischen anderen Großmächten, die hat uns natürlich vor allem sehr traumatisch geprägt. Bis 1918 gab es keine ukrainische Staatlichkeit, dann eine kurze Episode mit erstem Versuch, eigene Republik zu bauen, zu schaffen. Und das hat auch solche Folgen, dass die Ukrainer traditionell sehr kritisch an jede Obrigkeit, jede Macht sind. Und besonders wenn diese Macht aus einem fremden Land kommt, aus einem anderen Staat. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass die Ukrainer in diese Tage so kämpferisch und eigentlich so erfolgreich diese Staatlichkeit und diese Freiheit verteidigen.
Das wollte ich gerade nachfragen, ob denn daher auch dieser Zusammenhalt kommt, der ja doch beeindruckend ist, und auch diese Widerstandskraft, die man da sehen kann in der Ukraine. Hat das damit zu tun, mit dieser brüchigen Identität?
Ja, ich würde nicht diese Identität als brüchig bezeichnen, aber jedenfalls als eine unglaublich komplizierte und traumatisierte Identität. Zum Beispiel hatten wir sowas wie eine echte Genozide erlebt in 30er Jahren. 20. Jahrhunderts, ein großes Verbrechen des stalinistischen Regimes gegen die Ukrainer, der große Hunger, in der Sowjetukraine, wo so zwischen 4 und 6 Millionen Menschen ums Leben gekommen sind. Dann kommt natürlich der ganze Schmerz des Zweiten Weltkriegs und so weiter und so fort. Also das schafft schon eine ganz besondere Identität, und der Hauptakzent in dieser Identität ist nie wieder. Wir wollen nicht vernichtet sein. Also wir machen einen Widerstand, um zu leben, zu existieren und zu sein.
Jetzt sind Sie selbst ja auch in der Ukraine geblieben und waren, soweit ich weiß, auch nicht mal länger weg jetzt, seit der Krieg ist. Wie ist da das Leben? Wie hat sich der Alltag und Ihr Leben dort verändert?
Das war sehr spürbar, diese Veränderung am Anfang der großen Invasion. Ich meine jetzt die ersten Monate. Und danach gab es etwas wie, das ist ein schlechtes Wort, aber ich muss es verwenden, also so wie Stabilisierung der Kriegslinie, Frontlinie, und die Regionen, die mehr oder weniger so geografisch lokalisiert sind, dass sie weiter von der Frontlinie beziehungsweise von russischem Territorium entfernt sind. Die leben heute, ich bitte um Entschuldigung wieder für dieses Wort, normal. Was nicht bedeutet, dass wir bei uns keinen Krieg spüren. Die Kriegssituation ist aber viel, viel weicher in der Westukraine zum Beispiel. Aber die Soldaten, die Militärleute, die Männer und auch die Frauen, die an der Front kämpfen, die sind natürlich auch von unserer Region in die Armee gekommen. Und das ist die sehr tragische Sache, wenn sie zum Beispiel in unserer Stadt, in Ivano-Frankivsk, auf der Hauptstraße sind, im Zentrum. Sie spazieren diese Hauptstraße entlang, das ist eine Fußgängerzone, und sie sehen, das alltägliche Leben ist irgendwie wie früher. Die Läden, die Cafés sind auf, die Leute machen ihre alltäglichen Sachen. Nur, dass sie eine ganz besondere tragische Ausstellung dort sehen, das sind die großen Bilder, die Fotoporträts von allen Bewohnern unserer Stadt, die schon in der Armee gefallen sind. Und man kann das nicht vergessen. So sieht das Leben aus.
Also ist der Krieg auch schon Alltag geworden? Er geht ja auch viel länger, als am Anfang wahrscheinlich jeder gedacht hat. Sehen Sie da irgendein Ende in Sicht?
Ich sehe kein Ende. Ich kann vermuten, wenn im März Putin die nächsten Wahlen in seinem Land sozusagen gewinnt, wenn er für sich diese, ich weiß nicht, 80 oder 90% der Unterstützung malen wird, dann kann es zu einer Pause kommen. Wahrscheinlich wird er für einige Zeit ziemlich zufrieden mit diesem Ergebnis, dass er wieder schon zum Präsidenten gewählt wurde, obwohl es, wir wissen, dass keine echten Wahlen gibt. Aber dann wahrscheinlich kann eine Unterbrechung im aktiven Krieg beginnen. Und leider sehe ich das als kein Ende, nur als eine aufgeschobene weitere Invasion. Also ohne radikalen Änderung des politischen Systems in Russland wird es kein Ende in diesem Krieg geben.
Juri Andruchowitsch, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und die Essays von Juri Andruchowitsch sind unter dem Titel Der Preis unserer Freiheit bei der Edition Surkamp erschienen. Aus dem Ukrainischen übersetzt hat Sabina Stör die Texte. 207 Seiten hat dieses Buch und es kostet 18 Euro. Mit Europa und der Seele des Kontinents setzt sich auch der italienische Schriftsteller Paolo Rumis auf literarische Weise auseinander. Der 75-Jährige stammt aus Triest, wo er auch bis heute zu Hause ist, wenn er nicht gerade auf dem Land weilt, gleich hinter der Grenze in Slowenien. Rumis ist aber auch ein leidenschaftlich Reisender, der sich die Welt zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem Segelboot erschließt. Europa, ein Gesang, so heißt sein jüngstes Buch, das er der mythischen Figur Europa, also unserem Kontinent, gewidmet hat. Und Dirk Fuhrich hat den Poeten bei einem Besuch in Deutschland getroffen.
Am Anfang war das Meer.
Paolo Rumis spricht etwas Deutsch. Zu mehr als einer Kostprobe aus seinem Epos ist er allerdings nicht zu bewegen.
Als Europäer lebe ich in der europäischen Stadt Triest. Seit meiner Kindheit habe ich Deutsch, slawische Wörter und Italienisch gehört. Das Buch ist eine Antwort auf die Traurigkeit, wenn man sich klar macht, wo Europa sich hinentwickelt.
Für unser Interview greifen wir also auf die Lingua Franca zwischen uns zurück, das Englische. Und das, obwohl es die Trauer über Großbritanniens Austritt aus der Europäischen Union, aus Europa also war, die Paolo Rumis zu seiner Hymne auf den Kontinent inspiriert hat.
Der Ausgangspunkt für diesen Bootstrip war der Brexit. Das Schiff gehörte einem Freund von mir, der Professor für Griechisch und Latein in Großbritannien ist. Er sagte, diese britischen Idioten zerstören sich selbst. Ich muss meinen Schülern klar machen, was es bedeutet, Europa vom Mittelmeer abzutrennen.
Der Schriftsteller und der Altphilologe begaben sich auf hohe See. Sie segelten übers Mittelmeer, um die historischen Verbindungen des Kontinents mit dem Ufer der Levante sichtbar und spürbar zu machen. Start war Tyros im heutigen Libanon. Dort, so besagt die Legende, wurde Europa vom griechischen Obergott Zeus verführt, der sich als Stier getarnt hatte.
Die Idee war es, die Gegenwart mit dem Mythos zu verbinden und mit der Tragödie der Migranten, die im Mittelmeer untergehen. Europa war die erste Migrantin, die voller Angst übers Mittelmeer floh. Wir müssen die Mythen an die heutige Realität anpassen, ansonsten sterben sie.
Aus der Schiffstour machte Paolo Rumis eine Erzählung. Ach was, Erzählung, einen Gesang, wie er seine Ode an die phönizische Königstochter nennt.
In una notte nitida di ottobre, il comandante Lebris del veliero Surprise, battente bandiera francese, vide al largo del Golfo di Palermo.
Auf rund 300 Seiten schildert Rumis die Irrfahrten der Europa, die er als Königin und Mutter bezeichnet.
Die hartnäckige, die unbeugsame, die mit den schlanken Fesseln, die mit den bleichen Armen.
Die literarische Reise führt über die türkische Küste und die Kykladen bis an die Stiefelspitze Italiens. In dem maritimen Drama treten unter anderem auf ein griechischer Steuermann, ein türkischer Smutje mit deutschen Vorfahren, ein französischer Seemann mit jüdischer Mame und die Göttin des Mondes, die über das Schicksal der multikulturellen Crew wacht.
Una vela color rosso mattone, tagliare il mare in due come una lama.
Der hohe Ton, in dem Paolo Rumis den Mythos variiert, ist eine Form der Beschwörung.
Ma con superba inerzia scivolava sulle onde di zinco in controluce.
Seine poetischen Sätze entstehen, so erzählt mir der charismatische Schriftsteller mit den durchdringenden wasserblauen Augen, eher selten am Schreibtisch.
Wenn ich mitten in der Nacht raus muss, auf die Toilette, ich bin ein alter Mann, kommt mir plötzlich ein Vers in den Kopf. Den muss ich sofort aufschreiben. Und dann kommt mir ein zweiter Vers in den Sinn. Sogar im Sturm muss ich schreiben, sonst vergesse ich alles. Der Satz, der Vers, der kommt vom Wind, vom Meer. Das Meer schreibt durch deinen Körper.
Großen Erfolg hatte Paolo Rumis in der Vergangenheit mit einem aufrüttelnden Reisebericht entlang der römischen Straße Via Appia, deren Zerstörung durch Autobahnen und Gewerbegebiete er anprangerte. Oder mit einer Erkundung der Seele des Flusses Po. Der Schriftsteller ist ein sanfter, aber entschiedener Zivilisationskritiker. Auch was das Handwerkszeug des Poeten angeht.
Der Computer zerstört die Fantasie. Ich brauche Papier und einen Stift. Ich habe viele Notizen in der Schublade neben meinem Bett. Ich kann sogar schreiben, ohne das Licht anzumachen.
Der Welt- oder besser Europabürger aus Triest mit seinem scharf geschnittenen grau-weißen Bart ist nicht nur ein außergewöhnlicher Dichter, sondern auch ein engagierter Intellektueller, der sich wünschen würde, dass mehr seiner Kollegen das Wort für die Einheit Europas und dessen Grundlagen ergreifen würden. Ordnung und Humanität. Das sind für Paolo Rumis, der kurz vor Weihnachten 76 Jahre alt wird, die Prinzipien, die die schöne Europa in der Antike übers Mittelmeer hinweg mitgebracht hat.
Europa, oscuramente sentivamo che senza il nome lei non era nulla.
Der italienische Schriftsteller Paolo Rumis, sein neues Buch trägt den Titel Europa, ein Gesang. Aus dem Italienischen übersetzt hat es Maria E. Brunner und es ist beim Folio Verlag erschienen für 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, ist schon einmal erschienen, und zwar 2013 als literarische Reaktion auf das in Russland verabschiedete Homo-Propaganda-Gesetz, das inzwischen ja auch in anderen Ländern wie Ungarn Nachahmer gefunden hat. Als literarische Reaktion darauf schrieb damals Gabriel Wolkenfeld seinen Roman Die Propagandisten. Der ist jetzt, wie gesagt, nochmal neu aufgelegt worden und Marco Martin hat das Buch gelesen. Wie ist das denn gekommen, diese eigenartige Editionsgeschichte, und vor allem, was sagt sie aus?
Ja, also das Buch ist 2015 erschienen und es ist überhaupt nicht wahrgenommen worden. Es war die Zeit der Steinmeier-Merkel-Jahre, wo unter Einschluss weiter Teile der deutschen Öffentlichkeit die Illusion vorhanden war, Russland ist irgendwie berechenbar, trotz Putins erstem Angriff auf die Ukraine 2014. Und da war ein Buch, ein Roman, das vom gewalttätigen Innenleben eben jenes Russlands berichtete, besonders in Bezug auf die homosexuelle Minderheit, einfach, das passte einfach nicht in die Landschaft. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass dieses Buch, das literarische Qualitäten hat, über die wir dann auch noch sprechen werden, einfach so untergegangen ist, und deshalb umso besser, dass es jetzt endlich wieder erhältlich ist. Aber die Nichtwahrnehmung sagt natürlich auch etwas über den Literaturbetrieb und auch über die deutsche Öffentlichkeit.
Und jetzt haben wir es wieder. Und was erzählt dieses Buch? Worum geht's da?
Also geschrieben hat es Gabriel Wolkenfeld, 1985 in Berlin geboren. Es ist ein autobiografisch grundierter Roman und es erzählt die Geschichte eines jungen Deutschlehrers, der nach Jekaterinburg kommt, nach Russland im Jahr 2011, 2012, wo schon geplant wird, dieses Gesetz zu installieren bzw. durch die willfährige Duma durchwinken zu lassen, was sich Gesetz gegen die Propaganda nicht traditioneller Sexualformen nannte. Dieses Wort Ungetüm bedeutet natürlich, dass die schwul-lesbische Community weiter kriminalisiert wird, und in dieses Spannungsfeld kommt der junge Ich-Erzähler.
Und was erlebt er da? Also erleben seine schwulen Freunde richtige Repressalien oder sind die auch in Gefahr?
Es sind Alltagsrepressalien, die sich vermischen mit den üblichen Repressalien. Es ist eine post-sowjetische Wirklichkeit in dieser Stadt. Es gibt die Protzgebäude, es gibt eine Villa, wo man weiß, da ist Putin, wenn er in der Stadt ist. Das sind die heruntergekommenen Omnibusse. Da ist diese Alltagshärte, diese Mürrischkeit, dann natürlich auch erste Konsumtempel. Und dazwischen zieht sich diese Spur einer beginnenden oder verstärkten Gefährdung, dass junge Schwule zum Beispiel die Erfahrung machen, dass sie auf Dating-Apps auf Fake-Profile stoßen. Diese Fake-Profile werden angelegt von Rechtsradikalen, die jungen Schwulen dann in eine Falle locken, auf Hinterhöfen verprügeln und das filmen. Und das Beängstigende dabei ist zusätzlich, dass viele Passanten vorbeikommen und mitunter auch ältere Frauen das sehen und dann noch auf die Opfer draufspucken. Und das wird gefilmt und dann ins Netz gestellt. Und all diese Erfahrungen machen eben die Freunde dieses jungen Austauschlehrers, und sie erzählen ihm davon. Aber wie das eingebettet ist in seine Erfahrung, in die Geschichte, in verschiedene Milieus, die er dann besucht, ist weit mehr als ein literarisiertes Tagebuch. Es ist als Roman Absolut plausibel.
Und das hört sich auch so an, als ob das eher ein Gesellschaftspanorama auch aufmacht oder eine gesellschaftliche Analyse und jetzt nicht eine Minderheit quasi in den Fokus nimmt.
Absolut. Der Ich-Erzähler malträtiert seine russischen Freunde jetzt auch nicht mit der Frage, ob er jetzt schwul, queer, binär oder nicht binär ist. Oder zänkische Identitätspolitik spielt da überhaupt keine Rolle, einfach weil auch keine Zeit dafür da ist, weil die existenzielle Drohung über der ganzen russischen Zivilgesellschaft liegt, ob jetzt schwul oder nicht schwule Putin-Kritiker. Das betrifft alle und es ist ein Seismograf, wenn Minderheiten angegriffen werden, wird eine Gesellschaft auf Linie gebracht. Gabriel Wolkenfeld beschreibt das in seinem sehr ausführlichen Nachwort dann auch noch einmal, was danach passiert ist. Zum Beispiel wurde die häusliche Gewalt gegen Frauen dekriminalisiert. Das heißt, häusliche Gewalt gegen Frauen gilt nicht mehr als anzeigepflichtiges Delikt. Das ist kurz vor dem zweiten russischen Einmarsch in der Ukraine passiert. Also es gibt eine Verbindung zwischen einer Gewaltsamkeit im Innen, Frauenfeindlichkeit, Minderheitenfeindlichkeit und der Konditionierung der Gesellschaft für einen neuen Krieg. Und das beschreibt dieser Roman auf eine atemberaubende Weise. Also er muss gar nicht apokalyptische Rhetorik verwenden. Die Beschreibung, die intensive Beschreibung des Bestehenden reicht völlig aus.
Marco Martin empfiehlt uns also den Roman Wir Propagandisten von Gabriel Wolkenfeld. Erschienen ist das Buch im Albino Verlag. Es hat 298 Seiten und kostet 24 Euro. In einem schönen Fachwerkhaus in Celle ist die Buchhandlung Sternkopf und Hübel zu Hause. Und seit fast 3 Jahren ist Stefan Jakubik der neue Inhaber. Und ich freue mich, jetzt mit ihm verbunden zu sein. Hallo, Herr Jakubik.
Ja, hallo. Das freut mich sehr.
Sie waren ja da im Januar 2021 quasi für diese alteingesessene Buchhandlung sowas wie der Retter in letzter Minute und das auch noch mitten in der Krise. Sind Sie denn inzwischen da gut angekommen und im sicheren Fahrwasser?
Ja, doch. Also ich meine, für so kleine Buchhandlungen ist es immer auch immer noch ein kleiner Kraftakt, weiterhin erfolgreich zu bestehen. Aber wir haben hier eine so treue Stammkundschaft in Celle und auch wirklich ein sehr literaturinteressiertes Publikum. Das hat sich hier eigentlich ganz positiv entwickelt. Also schon in der Pandemiezeit haben wir hier wirklich sehr, sehr gut verkauft und unsere Kundenbeziehungen weiter ausgebaut.
Und jetzt sind Sie schon mitten im Weihnachtsgeschäft, nehme ich mal an.
Ja, genau. Sie sind schon mittendrin. Mhm.
Und sind denn die 3 Bücher, die Sie für uns ausgesucht hat, auch geeignet? Das kann man die alle auch gut verschenken?
Ja, hervorragend. Ich finde, die eignen sich sehr gut als Weihnachtsgeschenk.
Ja, fangen wir doch mit dem ersten Mal an. Deborah Levy, die hatte ich auch schon mal das Vergnügen, hier in der Sendung zu haben. Da haben Sie ein Buch ausgesucht, das heißt Augustblau. Und offenbar ist auch ein Fotograf oder eine Fotografin da involviert. Was ist denn das für ein Buch?
Ja, das ist ein ganz faszinierendes Buch, ist übrigens auch ein sehr schönes Buch mit einem sehr schönen Cover von einer bekannten Fotografin gestaltet und ist ein Buch für alle Liebhaber der Farbe Blau, aber es geht um eine junge Pianistin, die so Mitte 30 und die versemmelt ein Rachmaninow-Konzert und reist jetzt quer durch Europa auf der Suche nach sich selbst, auf der Suche nach Orientierung. Und das ist ganz faszinierend, sie dabei zu begleiten.
Ich glaube, Deborah Levy mag Blau auch gern, weil sie so gern schwimmen geht. Da habe ich mal mit ihr drüber gesprochen. Kommt das auch drin vor?
Schwimmen spielt auch eine Rolle. Ja, schwimmen und Tauchen. Gedacht. Ja, genau.
Also kann man auch begeisterten Schwimmern gut zu Weihnachten schenken. Ja. Dann haben Sie noch einen Roman drin, Marschlande. Das scheint ein historischer Roman über 2 Frauen zu sein, von Jaka Kubsova. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, das ist eine ganz faszinierende, spannungsreiche Geschichte. Im Grunde werden hier 2 Biografien miteinander verschränkt. Also eine junge Frau, Britta, in der Gegenwart, die zieht aus der Hamburger Innenstadt in die Vier- und Marschlande nach Ochsenwerder und stößt dort auf die Spuren einer Frau, die dort im 16. Jahrhundert gelebt hat, Abelke Bleken. Und die hat dort im 16. Jahrhundert einen Hof ganz alleine bewirtschaftet und auch sehr gut bewirtschaftet und hat so den Neid und das Misstrauen ihrer Nachbarn auf sich gezogen und hat dann letztlich im Zuge ihres dramatischen Lebens hat sie dann ihren Hof verloren und wurde als Hexe angeklagt. Und diese Frau im 16. Jahrhundert, die Existenz dieser Frau ist auch wirklich historisch belegt. Und da hat Jaka Kubsova einige Fakten gefunden und hat die dann hier eingearbeitet und dann eben verschränkt mit dem Schicksal einer Frau aus der Gegenwart.
Und wie ist das so geschrieben? Weil was mich manchmal bei historischen Romanen so ein bisschen davon abhält, ist, wenn das so was Betuliches hat, ist das hier nicht so?
Nein, gar nicht. Das ist überhaupt nicht betulich. Ist sehr modern geschrieben. Also der historische Teil ist schon auch sehr spannend. Man lernt da auch sehr viel über die Bauern, die da in den Vier- und Marschlanden die Stadt Hamburg versorgt haben mit Gemüse und landwirtschaftlichen Produkten, wie hart das war und welche Rolle die Naturgewalten gespielt haben, die denen das Leben also wirklich auch sehr schwer gemacht haben. Und es ist stilistisch, ist das anders, aber überhaupt nicht betulich. Es liest sich also sehr modern und sehr flott und sehr bewegend.
Also Marschlande von Jaka Kubsova ist beim Fischer Verlag erschienen. Und dann haben Sie noch, da habe ich mich gefreut, ein Buch ausgesucht. Das habe ich auch gerade total begeistert gelesen, nämlich ein neuer Paul Auster. Und das heißt einfach Baumgartner. Was hat Ihnen da dran gefallen?
Genau, ja, Baumgartner, das ist ein Buch, das hat mich total überrascht, muss ich gestehen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mich das so fasziniert. Da geht es um einen älteren Professor, um die 70 Jahre und dem passieren so einige Missgeschicke. Und letztlich erinnert er sich dann an seine verstorbene Frau, die 10 Jahre vorher verstorben ist. Und lässt so die gemeinsame Vergangenheit Revue passieren. Und er ist voller Energie, trotzdem auch voller Liebe. Das ist so reizend geschrieben, auch wie er an seine Frau denkt und wie er aber auch seine Gegenwart meistert. Und das finde ich sehr, sehr tröstlich und sehr ermutigend geschrieben. Und das auch angesichts der Tatsache, dass Paul Auster im Moment ja auch größere gesundheitliche Probleme hat. Er ist gerade in einer Krebsbehandlung befindet er sich. Und ich finde es ganz, ganz bemerkenswert, dass er uns dann dieses Buch hier noch geschenkt hat, seinen Fans und Lesern, aber auch allen anderen interessiert. Man muss nicht unbedingt Auster-Fan sein, um das wirklich gut zu finden.
Und er hat ja auch viel nochmal von sich selbst auch da reingepackt. Ne? Er erzählt ja auch von seiner Kindheit. Da kommt sogar hat er die Namen offenbar vertauscht, aber es kommt auch der Name Auster vor. Und ich fand es auch ein sehr, sehr tröstliches Buch.
Ja, genau. Es gibt auch viele Anspielungen auf andere seiner Bücher. Auf Austers Frau, Siri Hürstwitt, finde ich, also die habe ich da auch immer irgendwie mit gesehen und miterlebt. Aber man kommt da sehr gut rein in diese Denke dieses Menschen, in seine Gefühlswelt. Und es ist ganz spannend, was der eigentlich aus seinem Leben noch machen möchte.
Genau, und lustig ist es auch, kann man dazu sagen. Es ist auch sehr, sehr amüsant geschrieben. Stefan Jakubik, vielen Dank für diese Empfehlungen. Alles Gute für Sie.
Sehr gerne, Ihnen auch.
Dankeschön. Das war Stefan Jakubik von der Buchhandlung Sternkopf und Hübel in Celle.